Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Software-Kakas. Heute habe ich auch wieder einen spannenden Gast dabei, und zwar den Danny. Möchtest du dich vielleicht einmal kurz vorstellen und auch schon mal ganz kurz in das Thema Serverless einsteigen?
Ja, sehr gerne. Danke für die Einladung. Genau, mein Name ist Danny Steinbrecher. Ich bin jetzt seit rund 1,5 Jahren bei der Codecentric tätig und arbeite neben meinem Masterstudium, was ich noch mache, als Consultant und Entwickler. Bin da auch viel im Backend-Entwicklung tätig mit Kotlin und Spring Boot. Genau, für meine Masterarbeit, du hast es schon ein bisschen angeteasert, habe ich versucht, mal ein bisschen die Komfortzone zu verlassen und wollte mir vor allem zwei Themen mal anschauen, denen ich noch so ein bisschen wenig Erfahrung hatte. Nämlich zum einen das Cloud-Thema, ganz allgemein, und Kubernetes. Und dabei ist dann so das Thema Serverless an den Tag getreten sozusagen, wo wir uns mal ein bisschen angeschaut haben, was bedeutet das und wo kann man es überall einsetzen?
Ja, das Thema Serverless. Das heißt, du bist auf jeden Fall in der Public Cloud unterwegs, weil das wahrscheinlich schon, es ist irgendwo die Geburtsecke von der ganzen Serverless-Idee und wahrscheinlich auch sehr gut unterstützt an der Stelle.
Genau, also die Public Cloud ist auf jeden Fall ein großer Teil des Ganzen. Wahrscheinlich auch den Teil, den man als allererstes findet, wenn man das Thema Serverless irgendwie in eine Suchmaschine eingibt. Wir haben uns allerdings auch auf Kubernetes mal gestürzt und geschaut, ob wir vielleicht auch ähnliche Workflows auf Kubernetes implementieren können.
Mhm. Ja, Kubernetes ist ja natürlich wirklich nicht das allererste, woran man denkt, wenn man Serverless hört. Da habe ich ja dann doch wirklich die Public Cloud im Blick. Also deswegen wird das, glaube ich, ein interessantes Gespräch, nochmal zu schauen, wie sieht's wirklich in der Public Cloud aus? Welchen Komfort kann ich da genießen? Und dann auch, wie kann ich das vielleicht bei mir on-premise mit Kubernetes noch alles lösen? Okay. Vielleicht so von dem, was du auch jetzt, glaube ich, vorhast, wäre es doch gut, wenn wir mal schauen, ne? Wie sieht's in der Public Cloud aus? Was kann ich da machen? Wie flexibel bin ich da? Mit wie wenig Aufwand kann ich da was machen? Und du hast ein Referenzprojekt, mit dem hast du da losgestartet. Vielleicht macht es auch Sinn, da einmal in den Use Case einzusteigen, so ganz grob, ne? Was hast du gebaut und dann, wie hast du es da in der Public Cloud umgesetzt?
Ja, genau. Genau, vom Prinzip her habe ich, wie du es schon gesagt hast, einen Benchmark-Use-Case mir aufgebaut mit AWS. Das ist natürlich AWS, mit AWS Lambda ist so dieser Platzhirsch, könnte man sagen, was das Thema angeht. Deswegen war das erstmal ein No-Brainer, da reinzugehen und das mal damit aufzuziehen. Wir haben uns gedacht, wir gucken uns mal einen Use-Case an, und zwar eine Kontaktliste. Der ist jetzt nicht sonderlich aufwendig, aber daran kann man halt sehr viel zeigen eigentlich. Und wir haben sozusagen dort verschiedene Endpunkte einfach gebaut, bei denen man Kontakte anlegen kann, Kontakte löschen kann, bearbeiten, was man halt so hat. Und wichtig war dabei auch noch, dass wir so ein bisschen den Infrastrukturaufwand auch dort weiter reduzieren. Ja, also wir hatten, AWS bietet es ja sowieso schon mit dem Serverless-Paradigma, mit dem Serverless-Umfeld sozusagen. Aber da hatten wir dann das Serverless Framework noch mit eingesetzt, was das nochmal sozusagen ein bisschen reduziert.
Mhm. Ja, spannend. Also den Use Case, den du beschreibst, also da geht es darum, es gibt ein simples Frontend, eine simple User-Facing App, Functions, die dann auf einer Datenbank arbeiten, die, ich glaube, du hast auch noch im Vorgespräch erwähnt, dass es eine DynamoDB ist, auf der dann gearbeitet wird. Hattet ihr auch noch sowas wie eine User-Verwaltung drumherum als Infrastrukturelement?
Genau, da haben wir sozusagen auch AWS-Services genutzt mit Cognito. Das haben wir dort implementiert. Das bot sich auch einfach an, dass wir da diesen Teil auch komplett mit den AWS-Services nutzen, und das ging auch relativ gut von der Bühne, sag ich mal.
Na, spannend. Ist ja eigentlich auch so als Use Case ziemlich, also es frühstückt schon viel ab. Es ist, klingt jetzt, wie du es gerade beschrieben hast, super einfach, aber ich meine, du hast ja schon auch AWS-Services verknüpft und also da ist ja, steckt ja schon ein Stück weit was drin. Und dann bist du in Richtung Serverless Framework nochmal eingebogen.
Genau.
Das ist vielleicht auch nochmal interessant, das nochmal, vielleicht nochmal zu erklären, was das überhaupt alles ist, weil ich kann mir vorstellen, wenn man jetzt Serverless hört, was man da in, weiß ich, ist das FaaS und dann habe ich noch Serverless Framework, ist ja, glaube ich, auch ein anderer, ist ja jetzt nicht von AWS, sondern ist ja nochmal was, was Eigenes und vielleicht was da so alles mitkommt, fände ich da auch nochmal sehr spannend.
Genau. Also wenn wir uns mal das Thema Serverless allgemein anschauen, wenn man das Schlagwort Serverless in eine Suchmaschine eingibt, dann stößt man als allererstes auf, es ist eine Cloud-Technologie, es sind irgendwelche eventgetriebenen Architekturen, zustandslose Funktionen, ein Pay-as-you-go-Ansatz hat man dort. Oft wird es auch mit Function as a Service gleichgesetzt, was so mehr oder weniger stimmt. Und man kommt halt direkt auf AWS Lambda. Ja. Das sind so diese Grundsätze, die man erstmal findet. Das verteilt sich dann überall. Wenn man ein bisschen tiefer reinblickt und sich mehr mit dem Thema beschäftigt, stellt man fest, okay, da gibt es auch noch mehr. Also alle die genannten Punkte sind natürlich richtig. Ne? Die gehören zu dem Serverless-Umfeld. Aber es gibt da noch mehr. Zum einen, klar, neben Function as a Service gibt es auch noch Backend as a Service. Vom Prinzip her, was ist das? Backend as a Service liefert mir sozusagen ein fertiges Backend, was ich nutzen kann für verschiedene Bereiche. Du hast es vorhin schon erwähnt, DynamoDB, aber auch, was eine Datenbank ist, eine NoSQL-Datenbank, oder auch für Authentifizierungsdienste, wie halt Cognito. Das sind sozusagen meine Backend as a Service Services, ja, die ebenfalls zum Thema Serverless dazugehören. Ja. Genau. Ja.
Und als weitere Komfortfunktion hast du doch das Serverless Framework auch noch eingesetzt, was ja dann auch noch mal mehr Komfort bietet, wenn ich das richtig sehe. Weil du kannst ja eigentlich auch theoretisch jetzt plain auf AWS so arbeiten. Du schreibst das in, du definierst deine Infrastruktur und deine Services in zum Beispiel AWS CDK, referenzierst da den Code, referenzierst da dann den Cognito, der dann auch als Konstrukt verfügbar ist. Und kannst ja auch loslegen. Aber du wolltest ja mehr als einen Service haben, deswegen bist du da ja eingebogen.
Richtig, genau. Vom Prinzip her möchte ich als Entwickler ja eigentlich an der Anwendungslogik arbeiten. Ja, ich möchte ja gar nicht mich tief in irgendwelche Infrastrukturthemen reingraben und irgendwelche Terminal-Eingaben machen und sonst was definieren. Und da unterstützt mich das Serverless Framework sehr stark. Die haben sich natürlich einen schönen Namen gesichert, weil die heißen Serverless Framework. Also das ist natürlich marketingtechnisch sehr cool gewesen. AWS ist da auch so der Hauptteil, den man dort findet in der Dokumentation. Es bezieht sich aber nicht nur auf AWS, wie du es schon erwähnt hast, sondern da geht es auch um Google Cloud. Knative ist dort auch vertreten, wenn auch nur sehr rudimentär. Genau. Und was macht es eigentlich? Das ist erstmal ein Open Source Framework. Das ist natürlich schon mal ganz cool. Und man kann dort die Infrastruktur in YAML-Dateien definieren. Ja, es ist also ein Infrastruktur as Code Framework sozusagen. Genau. Und wenn wir jetzt mal als Beispiel meine Anwendung nehmen, die ich gebaut habe, wie funktioniert das dort? Ich definiere mir meinen Provider. Also ich sage, okay, ich baue auf AWS. Dann sage ich, okay, ich habe die und die IAM-Rollen, die ich brauche für Zugriffsrechte, um Zugriffsrechte zu ermöglichen oder auch zu beschränken, je nachdem. Das kann ich global machen oder für jeden Dienst. Daneben habe ich meine ganzen Lambda-Funktionen. Ja? Also meine verschiedenen Endpunkte. Ich habe pro Endpunkt sozusagen eine Lambda-Funktion definiert, die dann auf meine Anwendungslogik zeigt. Dort ist voll toll, kann ich einfach einen Pfadpräfix hinterlegen, auf den der Endpunkt dann sozusagen erreichbar ist. Und damit wird automatisch ein API-Gateway hochgefahren. Mhm. Und das ist ja genau das, was wir eigentlich erreichen wollen. Ich möchte das definieren, ich weiß, was ich haben will, aber ich will mich eigentlich nicht mit dem Ganzen drumherum hintenrum rumschlagen eigentlich.
Mhm. Also da findet dann nochmal so eine Abstraktion von der eigentlichen Implementierung innerhalb der Infrastruktur statt. Das heißt, du kannst dann wirklich abstrakt sagen, ich wünsche mir hier diese Pfade und wäre schön, wenn du dich drum kümmerst und dann wird das so genau entsprechend aufgesetzt. Das, okay, verstehe. Genau. Das ist dann nochmal so dieser Komfort obendrauf.
Es hat sogar noch einen weiteren Vorteil. Mhm. Wenn man jetzt mal in die Richtung denkt, dass ich einfach nur ein Proof of Concept bauen möchte. also einfach nur mal ganz schnell irgendeine Idee mal machen möchte, das geht ja relativ fix. Ich kann auch einfach, man definiert sich das und sagt nachher SLS Deploy, da wird das alles hochgefahren. Und wenn ich nachher sage, ich weiß den Befehl gerade nicht mehr, SLS Delete, glaube ich, da wird alles wieder gelöscht. Dann ist alles weg. Und zwar sauber gelöscht. Da sind nicht noch irgendwelche Fragmente, die rumliegen, sondern das ist sauber wieder weg. Das heißt, man kann wirklich auch schnell mal Sachen testen, wieder runterfahren oder irgendwo anders wieder hochfahren. Das ist halt auch ein sehr großer Vorteil.
Ja, das klingt auf jeden Fall sehr gut. Das war jetzt dann für dich also der Benchmark, an dem sich dann zu messen galt. Und da hast du jetzt das verglichen mit Kubernetes, mit einer Kubernetes-lastigen Umgebung. Ja, vielleicht macht es auch Sinn, dann mal direkt da nochmal einzusteigen, weil das ist ja dann wirklich der Vergleich, den du gefahren hast.
Ja, genau. Also die Idee war jetzt, okay, das mit der AWS und dem Serverless-Framework, das hat super funktioniert, ein super Workflow. Wenig Wissen, was die Infrastruktur angeht, war nötig. Kriegen wir das Gleiche auf Kubernetes hin, weil es gibt ja Unternehmen, die durchaus sagen, wir gehen nicht in die Cloud, aber wir wollen trotzdem so einen Workflow haben, ja, dass die Entwickler möglichst einfach die Anwendung entwickeln können und sich den Rest wenig Gedanken machen. Und da haben wir uns Knative angeschaut, was das quasi verspricht, diesen Workflow mit zu implementieren. Knative setzt sich dabei aus eigentlich erstmal drei verschiedenen Bereichen zusammen. Ja, das Knative Serving, Functions und Eventing. Den Eventing-Bereich habe ich mir jetzt nicht so tiefgründig angeschaut, aber Knative Serving und Knative Functions habe ich mir angeschaut. Genau. Und die habe ich dann mit implementiert, jeweils als eigenen Use Case. Und dann konnte man da nachher schauen, haben wir den gleichen Workflow erreicht? Und mit was konnten wir den gleichen Workflow erreichen, falls es geklappt hat? Genau, und das war dann so das Ergebnis des Ganzen.
Okay, super. Dann vielleicht Knative. Was da noch so alles drinsteckt, ist doch auch, dass man, hast du im Vorgespräch auf jeden Fall nochmal erwähnt, also auch alles, was so in Richtung Bildautomatisierung ist, ist da auch ein Thema, kann man damit auch abfrühstücken, wird auch unterstützt, schieben wir jetzt aber beiseite. Mhm. Eventing schieben wir jetzt auch beiseite, gucken wir uns auch gerade jetzt nicht an in diesem Gespräch. Dann hattest du jetzt genannt, Knative Serving und Knative Functions. Dann wäre es doch ganz gut, wenn wir nochmal in den Knative Serving Part nochmal so ganz grob reingucken, nochmal schauen, was wird denn jetzt da wirklich von Knative bereitgestellt und wie unterscheidet sich das auch vielleicht von den Standard Kubernetes Konstrukten. Also innerhalb von Kubernetes arbeite ich ja dann so, ich habe einen Control Plane, ich deploy meine CRDs, die dann, wenn sie Kubernetes Native sind, dann kann ich darüber zum Beispiel einen Service definieren oder ich kann Ingress definieren und das signalisiere ich der Control Plane über diese CRDs. Dann macht das Control Plane das Richtige. Das heißt, wenn ein Ingress Controller vorhanden ist, dann wird der benutzt, um diese Ingress Route, die man definiert hat, bereitzustellen. So, das ist erstmal gesetzt und dann kommt nochmal Knative obendrauf und in dem Fall jetzt Knative Serving. Wäre ganz gut, wenn du da vielleicht nochmal ansetzt.
Genau. Also vom Prinzip her, klar, ich brauche erstmal mein Kubernetes Cluster an sich. Das muss erstmal stehen, das ist die Basis, um da was zu deployen. Knative Serving ist tatsächlich auch selber ein Custom Resource Definitions. Die bringen allerdings schon eine ganze Menge mit, oder sie setzt sich aus mehreren Resource Definitions zusammen, sagen wir es mal so. Und die bringen schon eine ganze Menge mit in diese Kubernetes-Welt. Die bringen zum Beispiel einen Autoscaler mit, die bringen eine Queue mit, die bringen Revisionierungen mit. Und das funktioniert alles einfach nur anhand dessen, dass ich mir ein einziges Manifest definiere. Also das ist dann dieses Kubernetes, der Kubernetes-Service. Dort steht dann nachher drin, welches Image gebaut werden soll, logischerweise, in welchem Namespace das laufen soll, wie auch die Revisionen nachher verteilt werden soll. Also ich habe jetzt deployed den Service nochmal neu, da wird eine neue Revision erstellt, wird also nicht das alte weggeschmissen, sondern wird eine neue Revision erstellt und die kann ich auch zu verschiedenen Anteilen mit in das Kubernetes rein deployen. Und das gibt uns ja schon mal wieder so ein bisschen den Ansatz, okay, ich brauche mich die ganzen Infrastrukturthemen ja schon wieder weniger kümmern. Ich brauche keinen Autoscaler hochfahren und so weiter. Genau. Was es noch nicht so richtig mitliefert, man kann einen Ingress anbinden, aber es muss man noch so ein bisschen manuell machen. Bei Knative Serving ist das auf jeden Fall aktuell noch ein Problem. Genau.
Okay, Knative Serving wenn ich das jetzt, wenn ich das nutze, um oder du es nutzt, um deinen Use Case bereitzustellen, dann kannst du schon mal auch ziemlich viel an die Infrastruktur abgeben. Das heißt, du kannst deine Services deployen, die dann auch transparent entsprechend verfügbar gemacht werden, wie du es brauchst, und bist ja dann auch ziemlich nah an deinem fachlichen Problem, was du lösen möchtest.
Also vom Prinzip her baut man die Anwendung. Das ist ein Teil, den man bei Knative Serving noch selber machen muss, sozusagen. Du baust die Anwendung, lädst sie in eine Registry hoch, also machst du ein Dockerfile oder mit Buildpacks. Und ab dem Punkt setzt sozusagen Knative Serving ein. Da gebe ich dann nur noch sozusagen im einfachsten Fall, definiere ich mein Manifest, gebe nur das Image an und sage, deploys in meinen Kubernetes-Cluster, dann ist das da. Der wartet, bis er hochgefahren ist, bis vielleicht der Ingress connected ist. Es ist dann auch gleichzeitig von außen erreichbar, aufrufbar anhand der Endpunkte, die dann vielleicht in der Applikation definiert sind. Genau. Was man halt nicht von Haus aus machen kann, ist ein API-Gateway davor setzen, so wie man das ja bei dem AWS-Teil jetzt gerade gehört haben.
Okay, hat sich denn, wenn du jetzt die Sourcen siehst, du hattest ja dann auf AWS hast du dann für jede einzelne Lambda hattest du auch ein Projekt oder beziehungsweise eine, ist ja dann das Konstrukt, was du auch deployst. Mhm. Ist das jetzt auch in dem Knative Serving Ansatz so oder hast du da vielleicht auch schon Dinge gebundelt? War ich jetzt nicht so sicher.
Genau, also bei dem Serving Teil hatten wir tatsächlich das so gebaut, dass wir eine Spring Boot Anwendung hatten. Und dort einen Webcontroller hatten mit verschiedenen Endpunkten. Das heißt, es ist am Ende nur ein einziger Service, der erreichbar ist im Kubernetes, und man dann halt über den Webcontroller auf die verschiedenen Endpunkte zugreifen kann. Das heißt, es ist nicht so hundertprozentig vergleichbar mit dem AWS-Flow. Mhm. Da kommen wir dann eher zu Knative Functions nachher nochmal.
Dann vielleicht nochmal zu dem Serving-Part. Du hattest jetzt in der AWS auch das Glück, dass du natürlich die Backend-as-a-Service-Funktion sehr gut nutzen kannst. Contest, also Datenbank und Userpool. Wie hast du es denn in dem Use Case dann umsetzen können?
Tatsächlich habe ich auf die gleichen Mittel gesetzt. Ich habe für die Datenbank DynamoDB genutzt, sogar die exakt selbe in dem Fall und für die Nutzerverwaltung eben auch Cognito. Das hat einfach den Grund, ich wollte einfach erstmal eine bessere Vergleichbarkeit haben. Eine Datenbank sollte sowieso jetzt nicht unbedingt im Kubernetes liegen. Das heißt, da hätte ich mir doch irgendwo einen Datenbankserver hochziehen müssen. Und so habe ich mir das Leben etwas einfacher gemacht. Und das zeigt aber auch, man kann das auch hybrid nutzen sozusagen.
Gibt es noch irgendwas, wo wir nochmal eintauchen sollten im Serving-Part? Oder meinst du, es macht Sinn, jetzt in den Functions, Knative Functions-Part nochmal rüber zu springen?
Ich glaube, wir können in den Functions-Part springen. Genau, wenn ich habe ja vorhin gesagt, der Serving-Part setzt sozusagen an der Stelle an, wo das Image fertig ist und einer Registry liegt. Da kann ich das dann deployen. Functions hat jetzt den Ansatz, mir das auch noch abzunehmen, also alles davor abzunehmen. Das heißt, ich baue mir meine Applikation, meine Funktion, habe dann neben dieser Funktion eine sogenannte Func-YAML, also eine YAML-Datei, wo ich meine Funktion definiere, wie diese aussieht und kann anhand, trage dort meine Registry zum Beispiel ein und kann das dann in die Registry hochladen und gleichzeitig auch in mein Kubernetes deployen. Und das mit einem einzigen Befehl. Das ist erstmal so der Grundgedanke dahinter. Da merken wir eigentlich schon, das ist ein relativ ähnlicher Ansatz, wie wir das beim Serverless Framework haben. Ja, wir definieren unsere Sachen und ein Befehl und alles wird hochgeladen. In dieser Func-YAML kann man jetzt, klar, man definiert die Runtime, die man hat, also jetzt zum Beispiel in Spring Boot. Man kann dort auch den Namespace angeben, da sieht man eben auch schon so ein bisschen die Verknüpfung zum Kubernetes, Environment-Variablen und man kann auch den Builder angeben. Und da sieht man schon, wie das am Ende gebaut wird, nämlich mit Buildpacks. Ja, man hat zwei verschiedene Bilder nachher, entweder Pack oder S2I, also Source to Image, das ist, glaube ich, von Red Hat, wenn mich nicht alles täuscht. Mhm. Genau, und somit braucht man auch keine Dockerfile mehr schreiben. Das ist natürlich auch nochmal Infrastrukturaufwand reduziert. Genau. Und am Ende wird es dann mit dem Befehl kane funct deploy, wird es dann hochgeladen. In die Registry und in den Cluster rein.
Okay, das ist natürlich schon ziemlich komfortabel, würde ich jetzt mal sagen. Also wenn das jetzt wirklich alles so funktioniert, wie du es gerade beschreibst und man daran keine Probleme stößt, ist das natürlich ein sehr, sehr schöner Workflow. Ich habe das im Repo, ich definiere mir das und Dinge passieren, wenn ich mir das wünsche. Das klingt doch eigentlich nach der Welt, die du haben möchtest.
Genau. So wäre es schön gewesen, habe ich mir gedacht.
Okay, erzähl mal, wie es wirklich aussah.
Am Ende sah es dann etwas anders aus. Also bei dem Knative Serving Teil habe ich schon gesagt, okay, da gibt es noch kein Gateway, was ich einfach mit anbinden kann. Das soll noch kommen. Aber auch bei Knative Functions gibt es ein Problem. Ich kann immer nur eine einzige Funktion definieren. Das heißt, ich kann mir pro, wenn ich jetzt eine Spring Boot-Anwendung zum Beispiel habe, pro Funktion, pro Endpunkt, muss ich eine komplette Spring Boot-Anwendung hochziehen. Ja. Ich habe das dann versucht, ein bisschen mit Modulen zu lösen. Also man hat so eine Hauptpom und kann sich dann verschiedene Module definieren. Das funktioniert aber auch nicht so richtig. Das war so ein halber Workaround, der so ein bisschen schwierig war. Der ganz, ganz große Kritikpunkt bei Knative Functions ist aber die Dokumentation. Also das war auf der Webseite ist es teilweise redundant geschrieben und unvollständig. Also es ist wirklich schwierig gewesen. Dann habe ich natürlich sehr viel noch nachgeforscht und habe sehr viel auch in dem Slack-Channel von Knative war ich da unterwegs und habe da rumgefragt. Und da hieß es dann, ja, da gibt's im GitHub gibt's noch eine Markdown-Datei. Die findet man dann irgendwo ganz tief unten. Da gibt's schon mal ein paar mehr Informationen. Und dann habe ich gesagt, jetzt möchte ich aber noch mal ein bisschen tiefer reingehen. Das möchte ich auch noch verstehen. Zum Beispiel, welche Parameter denn jetzt so in dieser Funk-YAML drinne stehen und ich noch nutzen kann. Und da wurde ich dann auf den Source-Code verwiesen. Und konnte mir dann aus dem Source-Code sozusagen meine eigene Dokumentation generieren. Das ist halt noch ein bisschen schwierig. Ich habe allerdings gestern erst, ich habe dazu ein Issue erstellt auf GitHub, habe ich eine Info bekommen, dass daran jetzt mit Hochbetrieb gearbeitet wird. Also da wird hoffentlich in Bälde etwas kommen, damit das besser wird.
Okay, also wenn dein Wunsch ist, dich von der Infrastruktur so weit wie möglich fernzuhalten und dich um dein wirkliches Problem zu kümmern, dann warst du bestimmt jetzt nicht so glücklich, dass du im Source Code deine eigene Dokumentation erstellen konntest. Aber du wusstest dir zu helfen, das ist schon mal schön.
Genau.
Ja. Genau. Okay, das klingt auf jeden Fall nach einem Painpoint, ja.
Genau, und wenn wir das jetzt mal so ein bisschen zurückführen auf das Serverless Framework, da habe ich ja gesagt, okay, das ist meine Benchmark und da konnte ich mir jede Funktion definieren. Da wurde dann automatisch ein API-Gateway hochgefahren. Da wurde sogar ein Authorizer mit hochgefahren, wenn ich das angegeben habe und sozusagen Endpunkte gesperrt. Einfach nur, weil ich es in einer Zeile angegeben habe. Und jetzt stellt sich halt die Frage auch, kann Knative Functions das auch leisten? Und das kann es leider nicht. Also mal abgesehen davon, dass ich nur eine einzige Funktion definieren kann, kann ich in der Funktion zum Beispiel auch nicht sagen, die soll unter dem und dem Endpunkt erreichbar sein, mit dem und dem Pfadpräfix. Und dann wird automatisch eine Ingress erstellt und ein Gateway hochgefahren in irgendeiner Art und Weise. Das muss ich alles selber machen. Also da habe ich noch sehr viel Infrastrukturaufwand in der Hand. Aber ich glaube, die Richtung, in die es geht, ist schon mal richtig auf jeden Fall.
Das heißt, wenn du jetzt so die Private Cloud-fähigen Lösungen, auch wenn ich den Begriff Private Cloud jetzt nicht so optimal finde, also wenn du die Lösungen, die man on-premise mit Kubernetes oder nutzen kann, dann hast du eine Präferenz jetzt im Knative-Umfeld, was du jemandem raten würdest. Also wenn jetzt jemand hier zuhört und sagt so, komm, ich mag ja Serverless total gerne, ich würde gerne so arbeiten, aber wir müssen das leider on-premise machen, weil es da bestimmte Anforderungen gibt, dann was würdest du denn jetzt raten, nachdem du dir das alles genau angeschaut hast?
Genau, also wenn es auf auf Kubernetes hinausläuft, kann man so einen Zwischenweg wählen. Das wurde mir tatsächlich auch im offiziellen Slack-Channel empfohlen von den Maintainern. Die machen das wohl oft so, dass sie mit Knative Function ihre Funktion bauen, in die Registry hochladen und nachher mit Knative Serving deployen. Dann ist das ein bisschen, da kann man noch GitOps mit Argos CD und sowas einsetzen. Das ist zum Beispiel ein Weg, den ich empfehlen könnte, wenn man nur eine einzige Funktion hat. Wenn man jetzt mehrere Endpunkte haben möchte, würde ich auf jeden Fall ein Knative Serving empfehlen. dieser Part ist in jedem Fall schon, der ist auch schon etwas älter, das merkt man auch an der Dokumentation. Der funktioniert wirklich gut, der nimmt dann wirklich, wirklich viel ab. Also das automatische Skalieren, das auch auf Null skalieren, ist halt wirklich toll und das funktioniert auch wirklich gut. Die Revisionierung, das ist echt super. Also das wäre auf jeden Fall etwas, wo ich sage, kann man sich auf jeden Fall mal anschauen. Und zusätzlich, dadurch, dass es im Kubernetes ist, wenn ich eh schon meine Anwendung im Kubernetes habe mit Standard-Kubernetes, Manifesten sozusagen, ist es überhaupt kein großer Painpoint zu sagen, wir machen jetzt mal einen Service mit Knative und gucken mal, wie das funktioniert. Die Anwendung baut man genauso. Das Bauen macht man auch genauso. Mhm. Es liegt dann halt irgendwo ein Image. Man kann sogar so ein fertiges Image schon nehmen und sagen, wir deployen das einfach mit Knative, gucken mal, was passiert. Mhm. Genau.
Das ist eigentlich auch ein ganz guter Test oder so ein guter Proof of Concept, wenn man das wirklich mal bei sich verproben möchte, wie du das beschreibst, ja. Ja, das klingt doch auf jeden Fall sehr spannend. Gibt es denn sonst noch, wenn du das so vergleichst, gibt es sonst noch irgendwie Pain Points, die dir aufgefallen sind, was du dir wünschst, was man da anpassen sollte oder worüber man stolpern könnte?
Also vom Prinzip her ist es eigentlich der größte Pain Point die Dokumentation aktuell. Das ist wirklich, wirklich das Ding. Und so ein bisschen noch die Integration, das, was wir eigentlich vorhin schon gesagt haben, also was. Das sind so die schlimmsten Sachen. Wenn man dann ein bisschen bessere Dokumentation hat, vielleicht auch ein bisschen größere Community noch, dass man mehr Inhalte findet. Das ist natürlich auch das Tolle bei AWS. Man findet ja 20 Videos zu einem Thema. Kann natürlich auch ein Nachteil sein. Das ist bei Knative jetzt aktuell auch nicht so. Dann kommt man dann leichter in das Thema rein. Genau. Und man muss sich halt vorher ein bisschen mit Kubernetes auseinandersetzen. Das natürlich bleibt nicht aus, ne? Aber da kann Knative jetzt nichts dafür.
Ja, das klingt auf jeden Fall spannend. Sag mal, Danny, haben wir noch irgendwas vergessen, worüber wir reden wollten?
Ich glaube, wir hatten alles tatsächlich. Wir sind eigentlich gut halt durch alle Punkte durchgekommen.
Ja, wunderbar. Dann würde ich auch an der Stelle sagen, vielen Dank, dass du da warst. Mach bitte groß Werbung für den Softwacker-Cast, dass noch weitere Kollegen in den Cast reinkommen und hier ihre coolen Themen vorstellen. Das wäre mir auf jeden Fall sehr wichtig und wie gesagt, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
Danke für die Einladung.
Tschüss.
Tschüss.